läuft das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Heftiger Beschuss auf und mehrere Verletzte in Israel durch Raketen, abgefeuert aus dem Iran jetzt am Abend. Das ist die Antwort auf die Operation Rising Lion. Rising Lion ist der Name der bislang größten Militäroperation Israels gegen den Iran, die vergangene Nacht begonnen hat. Angriffe laut Israel auf Militär- und Atomanlagen, Angriffe, die dem Iran zufolge alle roten Linien überschreiten. Angriffe auf bislang mehr als 100 Ziele, vor allem im Westen des Landes, auf die Hauptstadt Teheran oder die Städte Qom, Kermanshah und Tebris, in deren Nähe sich Militärstützpunkte oder Atomanlagen befinden. Israel meldet außerdem, die Urananlage in Isfahan sei zerstört worden. Zudem sollen hochrangige Militärs und Köpfe des iranischen Atomprogramms getötet worden sein. Der Iran wertet die Offensive als Kriegserklärung, beklagt zivile Opfer und hat eine mächtige Antwort angekündigt. Julia Ruß.
Israelische Kampfjets starten mitten in der Nacht Richtung Iran. Der Angriff muss lange geplant gewesen sein. Das Militär veröffentlicht diese Bilder. 200 Kampfflugzeuge sollen laut israelischen Angaben im Einsatz gewesen sein. Gegen 3.30 Uhr morgens Ortszeit. Explosionen in Teheran. Auch die Atomanlage in Natanz südlich von Teheran wird getroffen. Dort wird Uran angereichert. Israel hat nach eigenen Angaben außerdem eine Anlage in der iranischen Stadt Isfahan bei einem Angriff zerstört. Seit langem warnt Israel vor dem iranischen Atomprogramm.
Israel launched Operation Rising Lion.
Israel hat soeben die Operation Aufsteigender Löwe gestartet, um die iranische Bedrohung für Israels Existenz zurückzudrängen. Diese Operation wird so viele Tage andauern, bis die Bedrohung beseitigt ist. Die Angriffe trafen auch Wohngebäude, geschahen aber offenbar gezielt. Ein israelischer Militärsprecher meldet, dass mehrere hochrangige iranische Militärvertreter und Atomwissenschaftler getötet worden seien. Darunter der Kommandeur der mächtigen Revolutionsgarde Hussein Salami und der Generalstabschef Mohammad Bagheri. Auch iranische Medienberichte bestätigen deren Tod inzwischen. In Teheran wertet man die Angriffe als Kriegserklärung. Die iranische Nation wird angesichts dieses Verbrechens nicht schweigen. Die Islamische Republik Iran wird mit einer legitimen und kraftvollen Antwort reagieren, die den Feind seine törichten Handlungen bereuen lassen wird. US-Außenminister Rubio betont, die USA sei bei den Großangriffen nicht involviert gewesen und warnt den Iran, US-Militär in der Region anzugreifen. Israel befindet sich jetzt im Alarmzustand. Die Anordnung des Heimatschutzes, keine Veranstaltungen und Versammlungen. Schulen müssen schließen. Außerdem bereiten israelische Krankenhäuser unterirdische Stationen vor. Der Luftraum ist bis auf Weiteres geschlossen. Am Morgen hat der Iran laut israelischen Angaben 100 Drohnen gestartet. Die meisten seien abgefangen worden, noch bevor sie Israel erreichten. In Israel stellen sich die Menschen schon tagsüber auf weitere Vergeltungsschläge ein.
It's the quiet before the storm.
Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Es fühlt sich deutlich ernster an, aber die letzten zwei Jahre haben uns darauf vorbereitet. Wenn man entschieden hat, dass sich jetzt taktisch eine gute Möglichkeit bietet, dann muss man sie eben wahrnehmen. Wir haben eine gute Luftverteidigung. Nach den Großangriffen hat Israels Militär weitere Aktionen in Aussicht gestellt. Die Operation stehe noch am Anfang.
Wir fragen nach bei unseren Korrespondentinnen in Istanbul und Tel Aviv. Fangen wir an in Israel bei Sophie von der Tann. Sophie, Israel steht jetzt am Abend heftig unter Beschuss. Wie ist die Situation gerade?
Also wir konnten jetzt wieder hier aufs Dach rausgehen. Wir waren bis vor kurzem noch im Bunker, konnten von dort aus heftige Explosionen hören. Und es wurden laut Militär weniger als 100 ballistische Raketen abgefeuert. Medienberichten seien wohl 200 gewesen. Als wir hier hochgekommen sind, konnten wir noch den Rauch riechen. Und es gab auch direkte Einschläge, auch hier in Tel Aviv, mehr als 20 Verletzte.
Sophie, die Angriffswelle Israels gegen den Iran geht weiter. Regierungschef Netanyahu hat eine mehrtägige Fortsetzung angekündigt. Lässt sich abschätzen, wie die aussehen wird? Welche Optionen haben das israelische Militär und die Geheimdienste?
Also das Ziel ist das iranische Nuklearprogramm. Das hat Netanyahu auch immer wieder gesagt, auch in den vergangenen Jahren immer wieder betont. Jetzt haben wir diese Angriffe gesehen auf Nuklearanlagen, auf hochrangige Militärs und Nuklearwissenschaftler, auch auf Militäranlagen, Raketenabschussvorrichtungen und Raketenabwehr. Und das dürfte sich in den nächsten Tagen noch intensivieren. Das Militär hat gesagt, das sei erst der Anfang und hat auch die Bevölkerung hier darauf eingestellt, dass schwere Tage auf einen zukommen würden. Und der jetzige Zeitpunkt, so sagen Kritiker, den würde Netanyahu ausnutzen, auch um Aufmerksamkeit wegzulenken von Gaza, auch wenn dieser Angriff auf den Iran schon lange geplant sei. Und auch um sich innenpolitisch wieder besser zu positionieren als Mr. Security, der hart gegen die Bedrohung aus dem Iran vorgeht.
Es klang schon an, die Offensive war lange vorbereitet, auch mit Kontakten im Iran selbst. Was weiß man darüber?
Der israelische Geheimdienst Mossad hat Videos veröffentlicht, wonach Mossad, ja, wonach Mitarbeiter tatsächlich oder Kontakte, so genau wissen wir das nicht, auf iranischem Boden auch involviert waren, wohl dabei Raketenabschussvorrichtungen oder Raketenabwehr zu zerstören. Und es gab auch Medienberichte, wonach Kontakte dafür gesorgt haben im Iran, dass hochrangige Vertreter der Revolutionsgarden sich getroffen haben und man sie dann auch treffen konnte.
Sophie von der Tann, vielen Dank für den Moment nach Tel Aviv. Dankeschön. Und weiter zu Katharina Willinger in Istanbul. Katharina, der Iran spricht von einer Kriegserklärung und hat Vergeltung angekündigt. Ist es das jetzt, was wir am Abend erleben? Und wozu ist der Iran militärisch in der Lage?
Das dürfte dieser Vergeltungsschlag sein. Der heißt wahres Versprechen. Es sind verschiedene jetzt Attacken sozusagen gestartet, Angriffswellen. Die dritte soll gerade laufen. Sophie hat von etwa 200, bestätigt 100 Raketen gesprochen. Die iranischen Behörden, der Sicherheitsstab hat sogar 500 ausgerufen, die im Laufe dieser Nacht Richtung Israel abgefeuert werden sollen vom iranischen Boden, ballistische Raketen. Inwiefern das Ganze noch mal weiter hochgefahren werden kann, ist schwer zu beurteilen, denn wir haben ja den Tag über auch immer wieder darüber gesprochen, dass da hochrangige militärische Führungspersonen ausgeschaltet wurden durch diese israelischen Angriffe vergangene Nacht und dass jetzt dieser Angriff gestartet wurde jetzt am Abend. Das war das, was Ayatollah Ali Khamenei, der oberste Führer des Irans, schon am Morgen und dann noch mal am frühen Abend angekündigt hatte.
Es war ohne Zweifel ein sehr langer Tag. Wie reagiert die iranische Zivilbevölkerung auf die israelische Offensive?
Ja, Jesse, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man sich umhört. Wir haben die Bilder der Hardliner gesehen, die jetzt Vergeltung fordern, schon Demonstrationen am Vormittag abgehalten haben. Es gibt aber eben auch sehr viele Iraner und ich würde sagen, sie stellen den Großteil dar, die ja an der eigenen Führung große Kritik äußern und die jetzt vor allen Dingen um ihre Sicherheit, um die eigene Sicherheit besorgt sind. Es gibt den Hashtag Pray for the Innocent, betet für die Unschuldigen, also für die Zivilbevölkerung. Es ist ja nicht absehbar, wie das Ganze jetzt noch weiter eskaliert. Es wurde ja auch schon Städte angegriffen, das heißt Wohngebiete, in denen sich ja hochrangiges Personal aufhalten soll, dort wohnen soll. Und dadurch wurden ja auch Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen. Iranische Medien melden mehr als 70 Tote. Und dafür haben viele Menschen im Iran Angst. Sie wünschen sich quasi, dass man nicht von außen interagiert, sondern sie wollen quasi diese Kritik im Inneren am Regime selbst äußern.
Mhm. Katharina, für Sonntag sind ja eigentlich weitere Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm im Oman geplant. Sind die jetzt zum Scheitern verurteilt?
Also am Morgen gab es diese Äußerungen von einem Parlamentarier, dass das jetzt abgeblasen sei. Das wurde aber nie, auch im Laufe des Tages nicht, durch das iranische Außenministerium bestätigt. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt diesen massiven Druck von Seiten Donald Trumps. Er hat in seiner eigenen Social-Media-Plattform True Social gepostet. I told you so, ich habe euch doch gesagt, schließt einen Deal mit uns ab, dann wäre das alles nicht passiert. Und er hat nochmal bekräftigt, dass wenn der Iran jetzt an den Verhandlungstisch nicht kommt und wenn er er sein Atomprogramm nicht einstellt, dass er dann ein weiteres Slaughtering, ein Blutvergießen, ein Schlachten, so hat er es ausgedrückt, nicht verhindern könne.
Katharina Willinger in Istanbul. Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Danke. Israel hat den Iran angegriffen, auch weil sich das iranische Atomprogramm einem Punkt ohne Wiederkehr genähert habe, so lauten zumindest Geheimdienstinformationen. Die Islamische Republik hingegen bestreitet seit vielen Jahren überhaupt an Atomwaffen zu bauen. Das Atomprogramm diene fast ausschließlich der Produktion elektrischer Energie, also friedlichen Zwecken. Die Internationale Atomenergiebehörde zeigte sich kürzlich allerdings ernsthaft besorgt, denn um Energie zu erzeugen, brauche es längst nicht so hoch angereichertes Uran, wie es im Iran vorhanden sein soll. Was über das iranische Atomprogramm bekannt ist und die heutigen israelischen Angriffe darauf, Nadja Armbrust.
Am frühen Morgen im Zentrum des Iran. Brände an der Atomanlage Natanz. Sie gilt als wichtige Anlage für Irans Urananreicherung. Satellitenaufnahmen zeigen sie vor den israelischen Angriffen. Sie ist sowohl ober- als auch unterirdisch. Laut israelischer Armee wurden Teile beschädigt, die für den Betrieb wichtig sind. Die iranische Seite dagegen spricht von größtenteils oberflächlichen Schäden. Diese Informationen lassen sich derzeit nicht überprüfen. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA gibt es in Natanz keine Anzeichen für erhöhte nukleare Strahlungswerte. Dennoch warnt IAEA-Chef Grossi: Diese Entwicklung ist äußerst besorgniserregend. Ich habe wiederholt erklärt, dass Nuklearanlagen niemals angegriffen werden dürfen, unabhängig von Kontext oder Umständen, da dies sowohl Mensch als auch Umwelt schaden könnte. Die heutigen Angriffe zeigen das Scheitern bisheriger diplomatischer Bemühungen. 2015 schließen USA, Iran und weitere Staaten ein Atomabkommen. Es sollte den Iran am Bau von Atomwaffen hindern. 2018 steigen die USA unter Präsident Trump einseitig aus dem Abkommen aus. Wenige Monate später signalisiert Trump Gesprächsbereitschaft. Ich werde mich auf jeden Fall mit dem Iran treffen, wenn Sie das wollen. Ich weiß nicht, ob Sie dazu schon bereit sind. Ich weiß, dass Sie gerade schwere Zeiten durchmachen. Doch Bemühungen um einen erneuten Deal scheitern. Die heutigen Angriffe Israels erfolgen 2 Tage vor dem geplanten Treffen im Oman über ein neues Atomabkommen. Seit dem Frühjahr laufen indirekte Gespräche zwischen USA und Iran. US-Präsident Trump erhöht heute in einem Post nochmal den Druck. Der Iran möge einem Deal zustimmen, bevor es zu spät sei. Noch ist unklar, ob die Gespräche stattfinden. Aus Teheran kommen ablehnende Töne. Offiziell abgesagt wurden sie aber noch nicht.
Und am Abend hat sich der Chef der IAEA, Grossi, mit neuen Erkenntnissen gegenüber dem UN-Sicherheitsrat geäußert. Bei der Atomanlage Natanz gäbe es keine Hinweise darauf, dass die unterirdisch liegenden Anreicherungsanlagen betroffen seien. Die oberirdische Anlage sei hingegen zerstört worden. Wir gehen nach Washington zu Kerstin Klein. Hallo Kerstin. Donald Trump hatte sich in den vergangenen Tagen ja zuversichtlich geäußert mit Blick auf die Verhandlungen mit dem Iran über das Atomabkommen. Wie passt das jetzt zusammen mit der für viele überraschenden israelischen Offensive?
Naja, erstmal würde ich sagen, Donald Trump, der äußert sich häufiger zuversichtlich, auch in anderen Konflikten, auch da mit Blick auf eine Lösung. Und das hat sich dann eigentlich bisher nie erfüllt. Also insofern sollte man da vielleicht nicht so viel Gewicht drauf geben. Aber ja, er wollte einen Deal. Er hat auch gerade gestern wieder geschrieben, dass er möchte, dass Israel nicht den Iran angreift. Das ist zumindest die offizielle Lesart. Und wenn das auch das war, was er hinter verschlossenen Türen zu Netanyahu gesagt hat, dann hätten Israelis da die USA ignoriert. Die Demokraten lesen das auch so, sagen, Trump sei ein schwacher Präsident. Aber Donald Trump, der hat hier heute auch viele Interviews gegeben und hat da immer betont, er habe dem Iran ja immer ein 60-tägiges Ultimatum gesetzt. Heute sei Tag 61. Also vielleicht gab es möglicherweise auch ein grünes Licht aus den USA für diese Angriffe. Ganz genau wissen wir es nicht.
Mhm. Kerstin, während viele Staaten, auch Deutschland, jetzt auf beiden Seiten Mäßigung und Deeskalation anmahnen, geht der US-Präsident zumindest heute einen anderen Weg. Er droht dem Iran mit noch brutaleren Angriffen. Ist das eine neue Verhandlungsstrategie?
Also Donald Trump setzt durchaus auf Stärke, auf Härte als Verhandlungsstrategie. Er hat auch danach gefragt, hier heute gesagt, ob das jetzt die Gespräche gefährdet. Sagte er, nö, vielleicht erhöht das die Chance, dass der Iran kompromissbereit wird. Und diese angedrohte Gewalt, muss ich auch noch mal sagen, die USA haben bisher sehr klar gemacht, dass sie den Iran nicht angreifen wollen. Was er meint, ist, dass eben Israel mit amerikanischen Waffen da möglicherweise noch einen härteren Schlag vornimmt. Aber es gibt auch eine rote Linie, die die USA hier definiert haben, nämlich auch Außenminister Rubio in dieser Erklärung, die er heute Nacht rausgegeben hat. Da hat er gesagt, er möchte sehr klar machen, dass keine US-Einrichtung, kein US-Personal getroffen werden darf. Da sind ja 40.000, 50.000 amerikanische Soldatinnen und Soldaten in der Region. Und wenn die getroffen werden würden von einem Angriff, dann wäre das sicher was, was die Lage hier noch mal neu bewerten lassen würde.
Kerstin Klein in Washington. Vielen Dank für diese Infos und Einschätzung. Dankeschön. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs im Westen, wie der französische Präsident und der britische Premier, betonten in ersten Reaktionen das Recht Israels, sich selbst zu verteidigen und die Bedrohung durch das Atomprogramm des Iran. Gleichzeitig aber, es kam gerade schon zur Sprache, mahnten sie äußerste Zurückhaltung an. Darüber hinaus wurde viel telefoniert in einer Dreierrunde mit Präsident Macron und dem britischen Premierminister Starmer, sprach Bundeskanzler Merz über die angespannte Lage. Merz bemühe sich auch um ein Telefonat mit Trump, so hieß es aus dem Kanzleramt. Und ich spreche jetzt mit dem israelischen Historiker und Antisemitismusforscher Moshe Zimmermann, der lange in Israel und Deutschland an Universitäten gelehrt hat und der Politik der Netanyahu-Regierung kritisch gegenübersteht. Guten Abend, Herr Zimmermann.
Guten Abend.
Sie bewerten die Angriffe Israels als Flucht nach vorn. Können Sie diese Flucht nach vorn denn nachvollziehen?
Das ist die Logik von Netanyahu. Das ist die Logik der israelischen Politik. Also wenn wir nicht aus der Sackgasse kommen können, dann üben wir eben das, die Flucht nach vorne. Also noch weiter, mehr Aggression zu zeigen, um den Feind zu zerschlagen. Und da gibt es mehr als nur einen Feind. Jetzt haben wir den größten Feind in der Umgebung, Iran, angegriffen. Das ist die Logik der israelischen Politik mit dieser israelischen Regierung oder mit den israelischen Regierungen mindestens der letzten 20 Jahre.
Nun sieht Israel sich ja in seiner Existenz bedroht, auch und besonders durch das iranische Atomprogramm. Gibt es denn aus Ihrer Sicht einen Lösungsansatz, der anders aussieht als diese militärische Flucht nach vorn?
Der Ansatz, den gab es schon mit dem Atomabkommen aus dem Jahr 2015, aus der Zeit von Obama. Da gibt es Kontrollen, internationale Kontrollen. Auf diese Art und Weise kann man mäßigend auf die Kontrahenten wirken. Aus diesem Abkommen ist Amerika ausgestiegen. Israel war immer dagegen und das ist Israel unter Netanyahus Regierung. Und deswegen entwickelt sich das eben in dieser Richtung. Immer muss man sich überlegen, es gibt eine Alternative zu einer kriegerischen Auseinandersetzung. Die Bereitschaft dazu muss auf beiden Seiten sein. Und was sehr wichtig ist, dass sich irgendjemand meldet, also die internationale Gemeinschaft, um zwischen den beiden zu vermitteln. Das hat man praktisch seit dem Jahr 2018 aufgegeben. Man redet ab und zu mal über so ein Abkommen, aber in der Tat entwickelt sich das von selbst in Richtung Konfrontation. Und da kommt der Punkt, wo Netanyahu entscheidet, jetzt müssen wir angreifen. Es hätte schon im April passieren können, ist jetzt passiert.
Herr Zimmermann, Donald Trump hat sich gemeldet und die Angriffe als exzellent gelobt und dem Iran aufs Schärfste gedroht. Wie bewerten Sie die Rolle des amerikanischen Präsidenten in diesem Konflikt?
Also er ist mindestens indirekt beteiligt. Also die Abstimmung zwischen Israel und Amerika, die muss es geben. Das sieht man, wenn man sich mit dem Abwehrsystem da auskennt. Die Amerikaner sind beteiligt, die Jordanier sind beteiligt. Das ist zusammen irgendwie schon vorher vorgedacht mindestens, aber das ist keine direkte Unterstützung. Und bei Trump muss man ernst nehmen, nicht nur das, was er sagt. Das ist das Problem. Er kann das oder da etwas anderes sagen. Wenn Israel erfolgreich ist, wird er hinter Israel stehen. Wenn es zu einem Debakel führt, dann wird er im Nachhinein sagen, okay, ich habe die Israelis gewarnt.
Die Angriffe sind der militärische Höhepunkt eines jahrzehntelangen Konflikts. Worauf müssen sich die Menschen in Israel einstellen?
Also erstens kurzfristig auf diese Situation in den nächsten Tagen. Also ich bin erst vor 3 Tagen hierher gekommen nach Berlin und ich weiß Bescheid. Die Raketen einmal am Tag fliegen aus Jemen in Richtung Israel und wenn die fliegen, müssen wir alle in die Luftschutzkeller oder Räume. Darauf muss man sich kurzfristig einstellen. Aber das große Problem ist eben, was danach kommt. Also wenn Israel getroffen wird von Raketen, wenn es weitergeht, wenn der Flugverkehr lahmgelegt wird, dann befindet sich Israel in einer neuen Situation. Und da ist die Frage, ist man tatsächlich darauf vorbereitet oder machte man sich nur Illusion, dass man damit leben kann? Wir leben jetzt seit 1,5 Jahren mit einem Krieg. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnen kann, gegen Iran für eine längere Zeit Krieg zu führen.
Herr Zimmermann, das eine ist ja die Gewöhnung und das andere ist die Rückendeckung, die Zustimmung. Glauben Sie, dass die Mehrheit der Israelis das Vorgehen für richtig hält?
Es ist immer so, also wenn ein Krieg beginnt, steht die Mehrheit der Bevölkerung hinter der Regierung. Das ist eigentlich unanständig, die Regierung nicht zu unterstützen. Und auch die Propaganda oder die Aufklärung, die von Seiten der Regierung kommt, kommt auch bei den Leuten an. Also jetzt hat man sich bedroht gefühlt, man ist überzeugt, es gab keine andere Alternative. Deswegen müssen wir hinter dem Militär auf jeden Fall, aber hinter der Regierung stehen. Dann entwickelt sich dann in der Bevölkerung auch etwas mehr Skepsis, wenn es länger dauert, wenn man darunter leidet, wenn Leute getötet werden, wenn man auch wirtschaftlich getroffen ist. Und dann beginnt die Skepsis eine Wirkung zu haben. Aber da haben wir noch einen langen Weg bis dorthin.
Und die Situation ist jetzt schon so kompliziert und so vielschichtig, auch innerhalb dieses Landes Israel. Nun hat Israel Botschaften und Konsulate weltweit geschlossen, um Landsleute vor antisemitischen Angriffen zu schützen. Wie blicken Sie darauf, auf die Gefahren für Juden weltweit, jetzt nach diesem Tag heute?
Also da lasse ich das Wort antisemitisch weg. Das werden anti-israelische Maßnahmen sein, die Iran ergreift. Die richten sich auch gegen jüdische Einrichtungen, weil man davon ausgeht, dass die Juden überall in der Welt Israel unterstützen oder mit Israel in einem Topf zu werfen sind. Das ist eine echte Gefahr, die ist nicht neu. In dem Moment, wo Israel in einem Krieg verwickelt ist, sind die Reaktionen gegen Israel immer stärker. Und da unterscheiden auch die Leute, die reagieren, nicht so sehr zwischen Antisemitismus, also Judenfeindschaft, und Anti-Israel. Und da kommt etwas zusammen, was sowohl für Israelis im Ausland als auch für Juden im Ausland gefährlich ist. Ein Beispiel, schon lange her, in Argentinien haben die Iraner 2 Gebäude bombardiert. Das war die israelische Botschaft und das war das jüdische Gemeindehaus. So etwas befürchtet man auch jetzt, nachdem Israel Iran auf diese Art und Weise angegriffen hat.
Moshe Zimmermann, Historiker und Antisemitismusforscher, wir danken für dieses Gespräch und für Ihre Zeit. Dankeschön.
Ich bedanke mich.
Und zu den israelischen Angriffen gegen den Iran hat die ehemalige Leiterin des ARD-Studios in Teheran, Natalie Amiri, folgende Meinung.
Darum ging es von Anfang an. Israel wollte das strategische Zentrum der regionalen Terrorfinanzierung treffen, die Islamische Republik Iran. Die vorhergegangenen Angriffe auf iranisches Territorium waren kein isoliertes Ereignis, sondern strategisches Vorspiel. Im vergangenen Jahr wurde bereits die Raketenabwehr des Regimes weitestgehend lahmgelegt. Die Schwächung der sogenannten Achse des Widerstandes, in die Teheran Milliarden investierte, Hisbollah im Libanon, Assad in Syrien, war ebenso Teil der israelischen Vorbereitungen. Auf der Liste fehlte noch das Zentrum, die Machtzentrale des Regimes selbst. Trotz großer Sorge im Land habe ich heute kaum mit jemandem im Iran gesprochen, der sich nicht insgeheim darüber gefreut hat, dass führende Architekten des täglichen Terrors auch gegen die eigene Bevölkerung ausgeschaltet wurden. Menschen, die jahrzehntelang das Leben der iranischen Zivilgesellschaft systematisch zerstört haben. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu für diesen Angriff zu feiern, wäre jedoch wirklich nicht angebracht. Denn ich bin keine Militärstrategin, aber als Beobachterin stellt sich für mich heute noch mehr als sonst die Frage, wie kann Israel, die, wie es selbst sagt, gefährlichste Macht der Welt, aus 2000 Kilometern Entfernung binnen 24 Stunden durch chirurgische Angriffe fast schachmatt setzen, aber es in 20 Monaten nicht schaffen, eine paramilitärische Organisation wie die Hamas 60 Kilometer entfernt militärisch zu bezwingen? Gab es mit diesen überragenden militärischen und nachrichtendienstlichen Mitteln keine Alternative zu mehr als 50.000 Toten und Gaza als Trümmerfeld? Vielleicht liegt es daran, dass ein Ende des Krieges in Gaza auch eine Untersuchung bedeuten würde. Und Netanyahu weiß, eine Kommission würde nicht nur Fragen stellen, sondern Antworten fordern. Doch der israelische Premier hat es mal wieder geschafft. Darüber redet gerade kaum jemand mehr. Wie es im Iran weitergeht? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Der Wunsch der Menschen, ein freies Land. Durch eine Revolution von innen und eigentlich nicht durch einen Angriff von außen.
Die Meinung von Nathalie Amiri. Die Deutsche Bahn braucht mehr Geld. Und daraus ist dann wohl auch der Plan entstanden, die Reservierung der Sitzplätze für Familien teurer zu machen. Nun bezahlen Eltern mit zwei Kindern mehr als das Doppelte für die Sitzplätze. Und zwar sofort. Mit dem Fahrplanwechsel kommenden Sonntag soll es losgehen. Kurz vor der anstehenden Feriensaison. Also so etwas wie eine Vollbremsung fürs ohnehin nicht gerade glänzende Renommee. Entsprechend aufgebracht und ohne Verspätung reagieren Politik, Verbände und Fahrgäste. Max Kell.
Familie Grebel aus Heidelberg ist gerade angekommen am Berliner Hauptbahnhof. Schnell umsteigen, gleich geht ihr nächster Zug nach Fürstenberg für ein verlängertes Wochenende im Norden Brandenburgs. Damit sie auch zusammensitzen können, haben sie extra reserviert.
Gerade jetzt heute ist auch wieder sehr viel Verkehr. Deswegen sind wir froh gewesen, dass wir die Reservierung hatten und haben uns natürlich auch gefreut, dass das mit der Familienreservierung im Endeffekt noch halbwegs erschwinglich dann auch machbar war.
Die Familienreservierung. Bisher konnten damit bis zu 5 Personen für pauschal 10,40 Euro Sitzplätze buchen. Doch ab Sonntag soll sie wegfallen.
Also ein bisschen Kopf geschüttelt. Die Familienfreundlichkeit wird dann halt nicht so groß geschrieben in dem Moment.
Für Familie Greble bedeutet das konkret. Da auch der allgemeine Preis für eine einzelne Sitzplatzreservierung ab Sonntag auf 5,50 Euro erhöht wird, zahlen sie künftig statt der 10,40 Euro mehr als das Doppelte, 22 Euro pro Strecke. Für Hin- und Rückweg sind das insgesamt 44 Euro.
Eigentlich soll man ja mit Öffentlichen fahren, man will die Umwelt schonen. Und die Bahn macht es eigentlich nicht so leicht, dass sie attraktiv wirkt.
Seit Tagen hagelt es Kritik an der Entscheidung der Bahn.
Die Familienreservierung abzuschaffen, treibt Familien ins Auto. 44 Euro für eine vierköpfige Familie, nur für die Reservierung, das ist so viel, wie ein Auto an Sprit auf 400 Kilometern verbraucht.
Das ist ein falsches Zeichen, weil man nicht dran denkt, dass man eben die Kinder gewinnen muss. Und wenn die Kinder erstmal gewohnt sind, Bahn zu fahren, dann werden sie das als Jugendliche auch tun.
Und auch die Politik hat sich eingeschaltet.
Ich habe als verkehrspolitische Sprecherin den Bahnvorstand angeschrieben und habe sie eindringlich darum gebeten, diese Entscheidung noch mal zu korrigieren und auch auf die vielen entsetzten Rückmeldungen, die wir bekommen haben, aus der Bevölkerung hingewiesen.
Das CDU-geführte Bundesverkehrsministerium hält die Abschaffung ebenfalls für das falsche Signal. Es bleibe aber Aufgabe der Bahn, ihre Tarifpolitik selbst zu gestalten. Und das bundeseigene Unternehmen möchte dazu heute kein Interview geben, teilt aber schriftlich mit, dass die Bahn weiterhin ein familienfreundliches Unternehmen sei. Kinder bis 14 Jahren könnten im Fernverkehr auch in Zukunft kostenfrei mitfahren. Klar ist aber auch, angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage, in der wir uns aktuell befinden, müssen wir unsere Angebote wirtschaftlich tragbar gestalten. Die Bahn möchte an der Entscheidung festhalten. Zu kurz vor den Sommerferien sollten Familien also mehr Geld für ihr Reisebudget einplanen.
So, und wir machen jetzt kurz und kompakt weiter, und zwar mit den Nachrichten von dir, Julia.
Einen Tag nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs mit vielen Toten in der indischen Millionenstadt Ahmedabad ist die Unglücksursache weiterhin unklar. Ermittler haben jetzt einen der beiden Flugschreiber gefunden. Nach dem Absturz wurden bislang 265 Todesopfer geborgen, wie die Polizei mitteilte. Bei mehr als 20 der Toten handelt es sich demnach um Menschen aus dem Wohngebiet, in das die Maschine stürzte. Ein britischer Passagier überlebte. Die Innenministerkonferenz in Bremerhaven ist mit mehreren Beschlüssen zu Ende gegangen. In Fällen von häuslicher Gewalt soll es einfacher werden, Tätern elektronische Fußfesseln anzulegen. Ziel sei mehr Schutz für bedrohte Frauen. Hintergrund ist die hohe Zahl von Femiziden in Deutschland. Zum Thema AfD wurde vereinbart, die nächste Gerichtsentscheidung abzuwarten. Sollte die Einstufung gesichert rechtsextremistisch bestätigt werden, müsse es Konsequenzen geben, zum Beispiel im Beamtenrecht oder bei Waffenscheinen. Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat eine weitere Rakete mit Satelliten ins All geschossen. Sie hob vom US-Weltraumbahnhof in Cape Canaveral im Bundesstaat Florida ab. Die Rakete soll weitere Starlink-Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen. Diese Raumflugkörper ermöglichen es, dass auch in entlegenen Weltregionen zuverlässige Internetverbindungen aufgebaut werden können.
Das Centre Pompidou in Paris sei das Projekt eines Bengels, der seinem Prüfer eine Nase dreht. Das meinten die Architekten des Gebäudes, das von außen aussieht wie eine Dauerbaustelle und drinnen Museum, Bibliothek und Theater ist. Und das nun tatsächlich für eine lange Zeit eine Baustelle ist, weil dringend saniert werden muss. Aber bevor die Bude ganz leergeräumt wird, darf der deutsche Fotokünstler Wolfgang Tillmanns noch einmal seine Bilder im Pompidou zeigen. Über die Ausstellung als Ausklang und über ein besonderes Haus Michael Strempel.
Von oben sieht es immer noch aus, als sei ein UFO im historischen Zentrum von Paris gelandet, das Centre Pompidou. Auch nach 50 Jahren noch die schrillste Architektur der Stadt. Doch die Besucher hier wissen oft nicht, dass es bald ein leeres UFO ist. Das größte Museum für zeitgenössische Kunst in Europa muss im September schließen, mindestens 5 Jahre lang. Eine Asbestsanierung wird zwingend nötig. Picasso, Chagall, Warhol, millionenschwere Kunst wird aufwendig verpackt und an andere Orte verschickt. Da könnte es einer Museumschefin schon mal mulmig werden, wird es aber nicht. Ich schlafe seit einigen Wochen sogar besonders gut, auch wenn der Umzug begonnen hat. Das ist zwar anstrengend, aber wir haben volles Vertrauen in die Kompetenz unserer Teams. Ob er auch so gut schläft, verrät er nicht. Der deutsche Fotokünstler Wolfgang Tillmanns darf seit heute als letzter vor der Schließung seine Werke im Centre Pompidou ausstellen. Ihm wurde der etwas ausgelatschte Teppichboden der großen Bibliothek ausgerollt. Wo bisher Studenten gebrütet haben, sind jetzt Tillmanns weltberühmte Fotos und Videoinstallationen zu sehen. Für ihn eine Ehre.
Es hat mich natürlich riesig gefreut, hier eingeladen worden zu sein. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen zu wild, denn es gibt kaum Wände.
Tillmanns löst es auf seine Art. Er nutzt Tische und macht mit Spiegeln die Röhrendecke des Centre Pompidou selbst zum Kunstwerk. Die Begeisterung, die der deutsche Fotograf für das Gebäude empfindet, teilen nicht alle. Bei seiner Eröffnung 1977 war der Bau der Architekten Renzo Piano und Richard Rogers eine Art französischer Architekturskandal, der auch in der Tagesschau Beachtung fand.
Es ist ein Museum, das anders ist als alle anderen. Äußerlich wirkt es auf viele wie ein Gaswerk oder eine Ölraffinerie, kurz wie ein Skandal. Andere sehen hier eine neue Ästhetik, zweckbezogene Architektur der Zukunft.
An der Planung beteiligt war damals Claude Mollard. Er erinnert sich mit Begeisterung an die Aufregung von früher. Wir hatten das Gefühl, etwas nie Dagewesenes zu schaffen. So wie die Pyramiden in Ägypten. Über den Eiffelturm haben sie früher gesagt, er sei eine Teufelsmaschine. Na dann war das Centre Pompidou eben eine Raffinerie. Heute lieben die meisten Pariser diese Raffinerie, auf deren Inneres sie ab 22. September für die Komplettrenovierung verzichten müssen. Doch wenn alles gut geht, soll sie danach noch aufregender werden.
Draußen gab es heute viel zwischen Boller, Ofen, Hitze und Sofa, Decken, Muckeligkeit, Carsten. Wie wird's denn am Wochenende?
Ich würde sagen, Bollerofenhitze ist das richtige Wort des Wochenendes. Heute gab es bis zu 35 Grad am Oberrhein. Morgen könnte es sogar noch ein bisschen heißer werden. Das Zentrum der morgigen Hitze erstreckt sich erneut vom Oberrhein über das Rhein-Main-Gebiet Frankfurt am Main bis in den Großraum Hannover. Auf dieser Strecke können 34 bis 37 Grad erreicht werden. Am Sonntag verschiebt sich die Hitze in den Osten. Dann sind in der Lausitz noch 34 Grad möglich. Dahinter wird es deutlich kühler. Warum? Weil teils unwetterartige Gewitter die Hitze verdrängen. Und diese Gewitter konnten wir heute Abend schon über der Bretagne und der Normandie in Frankreich sehen. Gerade jetzt in den letzten zwei Stunden ist ja ein riesiges System entstanden mit Orkanböen, mit Starkregen. In der nächsten halben Stunde wird auch Paris erreicht von diesen Blitzen und von diesem ganzen Gewitterkomplex. Bei uns geht es in der Nacht erst einmal noch trocken und sternklar weiter. Morgen früh am Ende der Nacht kann es im Nordwesten einzelne wenige Regenschauer geben, aber nur ganz vereinzelt. Dann scheint erst einmal erneut die Sonne. Es wird heiß, bevor dann am Nachmittag vor allem in Nordrhein-Westfalen die ersten unwetterartigen Gewitter herankommen. Auch da Orkanböen, Hagel, Starkregen, all das ist möglich. Und das Ganze breitet sich dann zur Nacht weiter bis zur Mitte etwa aus. Die Temperaturen in dieser Nacht im Westen schon unangenehm schwül. Es wird eine tropische Nacht mit 20 bis 23 Grad, in der Osthälfte 8 bis 14 Grad. Und morgen sehen wir dann noch einmal die Temperaturen mit bis zu 37 Grad örtlich am Oberrhein. Aber selbst im Norden und im Osten wird morgen die 30-Grad-Marke überschritten. Die weiteren Aussichten übermorgen am Sonntag, dann die heftigsten Gewitter im Süden und dann außerdem von Thüringen bis nach Berlin und Brandenburg. Der Montag bringt deutlich ruhigeres Wetter und angenehmere Temperaturen. 21 bis 27 Grad, dann ist die Bollerofenhitze vorbei.
Danke, Carsten Schwanke. Schöne Anzugfarbe. So, drei haben wir noch. Zuerst den Hinweis auf den Polizeiruf 110 gleich nach uns.
Ja, und um 0.05 Uhr kommt hier eine extra Ausgabe der Tagesschau zur Entwicklung in Israel und im Iran.
Und drittens, morgen starten wir bereits um 21.45 Uhr. Wir hoffen, Sie haben Zeit. Tschüss.
Tschüss.